Ja, die Kraft der gemeinsamen Anbetung. Wir sind da ganz unterschiedlich gestrickt. Einige singen gerne, sei es im Auto, unter der Dusche und erst recht im Gottesdienst. Für andere gilt das weniger, vielleicht weil sie auch den Eindruck haben, sie können nicht so schön singen. Ich bin froh, dass unser Thema nicht so viel zusammenhängt jetzt mit der Qualität von unseren Gesangsmöglichkeiten. Die Kraft der gemeinsamen Anbetung, die hängt nicht davon ab, ob ich so schön singen kann wie die Nachtigall. Allerdings muss ich sagen, ich bin extrem froh, dass wir ein Musikteam haben mit wunderbaren Stimmen. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Insgesamt können wir sagen, Singen ist ein Wir-Ereignis. Ein Wir-Ereignis. Und Träger des Gesangs im Gottesdienst, das ist die Gemeinde. Das Musikteam hat nur eine unterstützende Funktion, damit wir unseren Job besser machen können. Im Gottesdienst geht es also nicht zuerst um die Frage, passt mir der Stil, sind die Musiker gut, sondern die alles entscheidende Frage ist, singt die Gemeinde. Singen im Gottesdienst verbindet, man stimmt in die gleiche Melodie mit ein, in das gleiche Lied. Wir singen zum Teil auch Lieder, die werden über die ganze Welt hinweg gesungen in den Gottesdiensten. Und auch das ist ein sehr verbindendes Element. Es gibt sogar Lieder, einige, die singen, haben auch schon viele Generationen vor uns gesungen und auch das verbindet. Die Lieder im Gottesdienst sind also kein Lückenfüller und sie dienen nicht der Auflockerung im Gottesdienst, sondern die Lieder wecken unsere Sinne für Gott und richten sie auf ihn aus. Wie wenn wir unserer Seele sagen würden, hey, jetzt wird es überirdisch, jetzt geht es um Gott und den lebendigen Gott. Singen ist eine intensive Form der Kommunikation und es ist ein hohes gottesdienstliches Handeln. Das Singen hat eine große Kraft, weil es eine Kombination von Melodie und Text ist. Und ich kann mir vorstellen, das haben wir alle schon gemerkt, Lieder auswendig lernen ist viel einfacher als bloßen Text auswendig zu lernen. Vor allem die Lieder sind ja manchmal auch so konzipiert, dass es wie ein bisschen Reim gibt. Also man lernt besser auswendig und so prägt einen das auch viel mehr. John Wesley war ein sehr großer Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert in England. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, John Wesley? Er war so ein begabter Prediger. Leidenschaftlich gepredigt, wörtlich 10.000 Menschen, zehntausende Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und er hat einen Bruder, Charles, der hat auch gepredigt, ein bisschen weniger Frucht hat er gewirkt als jetzt John, also mit seinen Predigten. Aber der Charles, hieß der Bruder, der hat auch noch Lieder gedichtet. Und John hat mal oder mehrmals sogar gesagt, dass sein Bruder viel mehr bewegt hätte in dieser Erweckung als er, weil eben die Lieder mehr bewegen. Sie haben auf jeden Fall beide und auch gerade die Lieder haben entscheidend zum Aufbau dieser Erweckung der methodistischen Kirche beigetragen. Nun, was geht es beim Singen? Das ist die Frage jetzt heute Morgen, weil wir da dran sind. Es geht unter anderem auch um unsere Identität. Nämlich, dass wir Boten der Liebe Gottes sind. Ich meine, wann sonst, als am Sonntagmorgen, sind wir als Gemeinde so versammelt und singen vielleicht lauthals diese Wahrheiten von uns. Also wir können es mal machen, morgen um 9.30 Uhr im Zürcher HB. Könnten wir auch mal machen, vielleicht würden wir dann weggeschickt, ich weiß es nicht. Aber wir machen es jetzt. Es ist eine Proklamation von Gottes Wirken, von seiner Wirklichkeit. Und das ist auch ein Wir-Ereignis, dass wir das gemeinsam tun. Also, es steht nicht mein persönliches Wohlbefinden im Vordergrund. Es geht nicht darum, ob mir die Lieder gefallen, ob diese Anbetungszeit, oder wie wir sie dann nennen, ob wir das schön empfinden, sondern im Vordergrund steht auch nicht die Sehnsucht nach einem emotionalen Glücksmoment. Das könnte ja auch sein. Auch das ist nicht das Entscheidende. Ich meine, wenn es danach vorkommt, dann wunderbar. Aber das ist nicht jetzt der im Kern. Vielmehr besingen wir Gott und seine Heilstaten. Also die Zeit des Singens im Gottesdienst, die war nicht dann schön und gut, wenn sie mir persönlich gefallen hat. Wenn meine Lieder gespielt wurden oder gesungen. Sondern wann ist sie gelungen, wenn möglichst viele von Herzen mitgesungen haben? Und wenn sie mir dann zusätzlich noch gefallen hat, diese Zeit, dann umso besser. Aber etwas müssen wir beachten, wir dürfen auch Singen nicht mit Lobpreis gleichsetzen. Also Singen gleich Lobpreis. Das wäre zu kurz gefasst. Also wir können nicht sagen, jetzt im Gottesdienst ist mir vielleicht auch schon rausgerutscht, wir kommen jetzt zum Lobpreis, aber das wäre eigentlich ein bisschen eine Verengung des Ganzen. Nicht jedes Lied ist Lobpreis. Die Psalmen sind ja unser Liederbuch in der Bibel. Da gibt es ganz viele Arten von Liedern. Da wird gesungen, also es gibt Danklieder, eben Loblieder, es gibt Klagelieder, es gibt Bußlieder. Und darum ist es auch gut, wenn wir nicht nur Loblieder singen, sondern auch andere menschliche Erfahrungen in den Liedern thematisieren. Zum Beispiel eben auch Trauer und Klage. Vielleicht, das ist wahrscheinlich schon auch okay, ganz okay, wenn es nicht ganz so viel vorkommt wie der Lobpreis, aber dass es doch auch mal vorkommt. Eine Frau aus unserer ehemaligen Gemeinde hat sehr stark unter körperlichen Beschwerden gelitten, auch psychischen Nöten, und sie hatte ein Lieblingslied. Und dieses Lieblingslied von Danny Platt, du siehst die Wunden. Und in diesem Lied heißt es, du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Du beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Und ihr Lieben, wenn ich das nur schon sage, ich bekomme Hühnerhaut, weil ich kann mich so in diese Frau hineinversetzen. Es ging ihr so schlecht. Und wenn wir diese Worte gesungen haben, nicht nur sie alleine, sondern als ganze Gemeinde, das hat ihr zutiefst wohlgetan. Das Lied geht noch weiter. Und dann heißt es, dass mein Lob dann doch hinaufsteigt zum Himmel, aus diesem Erleben heraus. Also so etwas Wunderbares. Und darum finde ich es auch gut. Ja klar, es müssen auch Lieder da sein, die man so singen kann. Aber wenn man auch zwischendurch mal so ein Lied auch aufnehmen kann und singen kann. Heute wollen wir uns aber dennoch mit dem gesungenen Lob, mit der Anbetung befassen. Wir werden sehen, Anbetung ist nicht einfach nur so dahingesagt eine große Kraft, sondern ist wirklich eine große Kraft. Wir schauen dazu eine Bibelstelle an aus 2. Chronik 20, Verse 1 bis 22. Wir gehen jetzt da nicht alles im Detail darauf ein, das wäre viel zu viel. Aber wenn du eine Bibel dabei hast, auch digital, darfst du gerne mal aufschlagen. 2. Chronik 20. Es geht hier um König Josaphat, eine ganz spannende Person. Also da könnt ihr auch mal, wenn ihr es interessiert, mal ein bisschen vorher noch lesen, 2. Chronik 18 und so. Er war ein gottesfürchtiger König, hatte auch mindestens zweimal ziemlich in die falsche Richtung ist er gegangen und insgesamt war er doch ein sehr frommer, ein positiver König. Und wir sind mal jetzt bei ihm. 2. Chronik 20, ab Vers 1. Ich fange mal an zu lesen. Danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige der Meuniter gegen Josaphat in den Krieg. Also das sind zwei große Völker plus noch Meuniter. Also das war ein riesiges Heer. Die sind aufgezogen und auf Josaphats Land, auf Juda, zugezogen. Boten kamen und meldeten Josaphat, ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf sie, auf dich zu. Sie sind bereits in Hasitzon Tamar. Ein anderer Name für Engedi. Josaphat fürchtete sich. Also das ist auch mal irgendwie schön, einfach ganz menschlich, oder? Geht uns ja manchmal auch so, er hatte Angst. Das ist nicht so ein Superheld, der, ja, das machen wir mit links. Nein, er hatte Angst. Feindliche Heere ziehen gegen ihn auf und das ist eine lebensbedrohliche Situation. Krieg. Die Bibel sagt uns, dass auch wir, es klingt jetzt ein bisschen krass, aber auch wir in einem Krieg stehen. Und ich spreche jetzt von einem geistlichen Krieg. Die Bibel ist ziemlich deutlich und sagt, wir haben geistliche Feinde, die gegen uns aufmarschieren, auch in einer großen Zahl. Wir nehmen die oft gar nicht so wahr, aber die sind da und die haben ein Ziel, die wollen uns bekämpfen. Und ich weiß nicht, was es bei uns ist, was uns im Moment vielleicht ganz konkret bedroht. Manchmal drückt einem das Zeug aber schon extrem zusammen. Und es marschiert auf dich zu und wir haben vielleicht auch Angst. Josaphat hatte Angst und man darf das auch sagen und zugeben. Ich finde das sogar gut, wenn man auch ehrlich ist. Wir haben Angst vielleicht von Einsamkeit. Es gibt Zukunftsängste. Es gibt Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Verlustangst, Angst vor einer Krankheit, Kinderlosigkeit, politische Entwicklung. Es gibt Angst. Es gibt einen griechischen, altgriechischen Gott, Pan heißt dieser Kollege da. Pan, von dem kommt auch die Panflöte. Und von dem kommt auch das Wort Panik. Panik, es kommt von dem. Ich sage noch krass, wusste ich vorher auch nicht. Also wo wir Panik haben, wo wir so richtig Angst haben und drin bleiben, da beten wir eigentlich einen Götzen an, der dahinter steht. Also diese Gottheit will mich in der Angst binden. Sie will mich anketten, dass ich nicht frei bin. Eigentlich ist Angst auch ein Gradmesser, in welchem Bereich ich Gott noch zu wenig gut kenne. Sonst hätte ich ja nicht derart Angst oder ich würde nicht darin verharren. Und so ging es auch Josaphat. Was hat er jetzt gemacht? Angst, er hatte Angst, die Feinde kommen, was macht er? Lesen weiter. Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ ihn ganz Juda ein Fasten anordnen. Und er betete zum Herrn. Das ist Phase 1 der Anbetung. Er richtete sich mit allem, was er hatte, auf Gott aus. Darum auch das Fasten. Und er tat das nicht nur alleine, sondern er mobilisierte alle möglichen Leute in seinem Einflussbereich, dass sie das mit ihm taten. Dann weiter Vers 4. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Und dann heißt es, er betete. Jetzt beginnt das Gebet. Herr, Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist. Er proklamiert Gottes Wahrheit. Er nimmt sich vor Augen. Und er hat einen großen Gott, nicht einen Mini-Gott, der jetzt mit all dem überfordert ist. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig, keiner kann dir standhalten. Er führt sich Gottes Wirklichkeit vor Augen. Und das macht er nicht, weil er sich danach fühlt, weil er denkt, ja, mit Gott, das kommt gut. Er hat ja Angst. Und er entscheidet sich trotzdem, das zu tun. Das ist eine Entscheidung, die dahinter steht, nicht ein Gefühl. Und ich glaube, da sind wir manchmal ein bisschen in Gefahr, dass wir uns vom Gefühl leiten lassen und nicht von der eigentlichen Wahrheit. Jemand sagte mal, Wahrheit ist nicht wahr, weil ich sie fühle, sondern einfach, weil sie wahr ist. Das ist eine wichtige Wahrheit. Wenn wir solche Wahrheiten singen oder natürlich auch aussprechen, dann macht das etwas mit uns. Ich glaube nur schon das Aussprechen, wenn wir ganz alleine sind. Eine Wahrheit vor sich aussprechen, nicht im Sinne des positiven Denkens, sondern im Sinne des Glaubens an dieses Wort und der Proklamation. Dann bewegt sich etwas. Dann geht er weiter, Vers 7. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Also damals. Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abrahams geschenkt? Nun, er erinnert sich und Gott daran, was Gott mal getan hat. Auch das ist so eine, wie quasi eine Verheißung an Gottes Kraft und Treue. Und auch, dass er sich daran festhalten will und darauf vertrauen will. Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten, immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Also der Tempel war ganz, ganz wichtig, auch im Blick auf Gebet und Gebetserhörungen, weil da war Gottes Name. Und sie hatten auch weit weg auf dem Schlachtfeld, wussten sie, ja, in dieser Richtung ist der Tempel. Und sie haben dorthin gebetet, weil sie wussten, dort wird Gott unser Gebet erhören. Wir haben es viel einfacher, Gott ist hier, Gott ist in uns. Also Josaphat weiß, der Tempel wurde gebaut, um darin Gott anzubeten und zu verehren. Das war der Grund. Und jetzt ist es so, es gibt verschiedene Worte für Loben und Anbeten in der Bibel. Also was wir mit Loben oder Anbeten übersetzen, hat im Hebräisch und Griechisch diverse Worte mit unterschiedlichen Aspekten. Und da möchte ich mal ein paar dieser Worte aufgreifen mit diesen Aspekten. Zuerst einmal das hebräische Wort Halal. Loben. Halal. Es gibt ein ganz berühmtes Wort, das ihr wahrscheinlich alle schon ausgesprochen habt. Halleluja. Von davon Halal, Halleluja. Und das ist Halleluja, es ist die Mehrzahl Hallelu, lobet, also wir lobet, und das Ja ist die Kurzform von Yahweh. Lobet Yahweh, heißt es wörtlich. Lobet Yahweh. Im Wort Halal steckt auch der Aspekt des von ausgelassen anbeten. Das ist auch ein Aspekt, der dahinter steht. Und ausgelassen anbeten, das geht jetzt nicht so gut, wenn ich so passiv vor dem Stuhl stehe und ja, wir beten jetzt Gott an, das ist Amen, Halleluja und so. Also das beißt sich, oder? Das geht nicht. Ausgelassen anbeten hat etwas, ich kann nicht den Körper ausschalten und sagen, ich bete jetzt ausgelassen an. Also das geht nicht. Mir kommt hier auch der König David in den Sinn. Die Begebenheit, er holt die Bundeslade nach Jerusalem und er freut sich derart, dass er Gott lobt. Eben ausgelassen, und er tanzt und er freut sich. Und zwar so sehr, dass seine Frau Michal, die schämt sich für ihn. Er hat es vielleicht ein bisschen übertrieben in ihren Augen. Aber das ist Halal. Und wenn du merkst, dass dir das wie entspricht, dann bitte, dann gib das noch mehr Ausdruck durch deinen Körper, diesem Halal. Lass dich nicht zurückbinden. Dann ein anderes Wort für Anbetung ist das griechische Wort proskyneo. Proskyneo. Wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es auch jemanden küssen. Und das zeigt, da geht es um eine intensive, eine intime Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Also die kann man mit Gott haben, dieses Proskyneo. Bei der Anbetung geht es also nicht einfach darum, schöne Lieder zu singen oder durch den Kopf etwas zu singen, sondern es geht um etwas sehr Persönliches, etwas Tiefes. Eigentlich das Tiefste, was es überhaupt gibt. Also Jesus muss uns wichtiger sein als der Ehepartner, wenn wir verheiratet sind. Jemand sagte, wenn es dir in der Anbetung schwerfällt, diese Tiefe auszudrücken, dann ist das ein Zeichen dafür, wie nahe du Gott bist oder vielleicht eben noch nicht bist. Und dann kann es durchaus wichtig sein, dass du dich nach Heilung deines Herzens ausstreckst, dass sich etwas verändern kann zum Guten, dass Heilung hineinkommen kann und eine intime Gottesbeziehung immer mehr entstehen kann. Streck dich doch bewusst nach dieser Nähe zu Gott im Lob aus, im Lobpreis und sag dir, hey, ich will mich nicht zurückhalten lassen, was der links oder rechts jetzt denken könnte, wie ich mich jetzt da hineingebe, auch körperlich, sondern wisst ihr, hier können wir jetzt effektiv sagen, ich und mein Jesus, bei der Zeit der Anbetung. Natürlich im Wissen, wir sind als Gemeinde hier, aber hier dürfen wir einfach ein bisschen einfach links und rechts ausblenden und ich bin jetzt da und stehe vor meinem geliebten Gott. Dann gibt es für die Anbetung auch das hebräische Wort Yada. Und das meint die Hände erheben. Die Hände erheben. Interessanterweise ist das wohl die häufigste Gebetsform im Alten Testament. Immer wieder kommt es vor. Erhebt die Hände zum Gebet. In den Psalmen vor allem, aber nicht nur. Also es wird ganz, ganz viel kommt es vor. Und Psalm 134, Vers 2 ist sogar eine Aufforderung. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Eine Aufforderung. Im Neuen Testament kommt es ja nur noch einmal vor. Aber trotzdem, auf jeden Fall sind erhobene Hände eine Gebetshaltung der Bibel. Übrigens, ich mache viel auch so. Das kommt in der Bibel vor. Nein, es kommt nicht vor, aber man dürfte natürlich trotzdem machen. Es ist auch ein Ausdruck, dass wir nichts tun können, oder? Gott muss es tun, wir müssen die Hände in den Schoß legen. Aber das Hände erheben ist eben auch eine biblische Gebetsform, also ein Ausdruck des Gebets. Und wenn du das Bedürfnis hast, das zu tun, dann tu es. Egal, eben auch nochmal, egal was links und rechts passiert, natürlich, man muss vielleicht nicht gerade die Hand dem anderen vor die Nase halten, das wäre noch nett. Aber sonst, also fühl dich frei. Ich finde es sogar auch gut, wenn man das mal ausprobiert, wenn man es noch nie gemacht hat, einfach mal ein Ausdruck des Gebets, vielleicht kommt man sogar tiefer hinein in die ganze Anbetung. Vielleicht sagt sie dann nichts zu, okay, dann lass es. Vielleicht aber schon, dann mach's. Dann, was macht Josaphat? Es ging hier weiter, Vers 14. Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahaziel. Jahaziel rief, hört, König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems. So spricht der Herr zu euch. Und jetzt beginnt Gott zu reden. Also wenn wir ihn durch unsere Anbetung ins Zentrum rücken, dann wird Gott reden, früher oder später. Und was sagt er? Habt keine Angst. Und das ist wieder so schön. Also wie oft beginnt Gott so, habt keine Angst. Auch gegenüber der Weihnachtsgeschichte in Maria, den Hirten, habt keine, fürchte dich nicht. Auch hier, fürchte dich nicht. Und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen, doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und auch aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. In diesem letzten Satz wird das Wort Saha gebraucht. Beugen, sich niederwerfen, niederbücken. Das ist eine Ehrerbietung vor einem Höhergestellten. Und das bedeutet, dass ich mich dem König unterwerfe, weil er König ist. Einfach nur, weil er König ist. Josaphat und alle Menschen haben Gott als Reaktion auf seine Zusage angebetet. Aber verdient Gott denn nur unser Lob, wenn er uns hilft? Wenn er das tut, was sie gerne hätten? Da könnten wir sagen, ja, wie kann ich ihn anbeten, wenn er mir jetzt hier nicht geholfen hat? Nein, Gott verdient unser Lob immer, das Lob seiner Kinder. Unabhängig davon, ob er uns hilft. Warum? Denn wir kommen vom Abendmahl. Gott hat uns so viel gegeben, Jesus hat uns so viel gegeben, das kann man gar nicht toppen. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er hat unsere Lebensschuld, unseren Schmutz, hat er auf sich genommen und hat es im Gericht vernichtet. Und dann ist er auferstanden. Und er bietet jedem Menschen die Vergebung seiner Schuld an und ein neues, ein ewiges Leben. Niemand hat es verdient. Oder hast du es verdient? Nein. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Mann, der war sehr, sehr offen für den Glauben. Und ich hatte mit ihm gesprochen und er sagte, weißt du, ich kann das nicht annehmen, ich habe das nicht verdient, was Jesus da mir anbietet. Und ich sage, ja, absolut, du hast wirklich nicht verdient. Und irgendwie hat ihn das gerade so ein bisschen durchgeschüttelt. Ja, er hat es wirklich nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Aber er schenkt es uns trotzdem. Und darum haben wir Grund, ihn anzubeten. Und weil er uns das anbietet, oder sollten wir es erstens mal annehmen und zweitens mal sollten wir ihn immer wieder auch anbeten und ihn loben dafür. Und das taten dann die Leviten. Ab Vers 19. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme, die müssen recht gute Organe gehabt haben, Stimmorgane, sie begannen ihn zu loben. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Das finde ich so ein schöner Einschub, dass der König seine Leute ermutigt. Er ermutigt sie zu vertrauen und dran zu bleiben. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herrn vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Und sie sangen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Speziell finde ich jetzt, die haben das gemeinsam besprochen. Der König hat das nicht befohlen, sondern hat das wie mit den Leuten abgesprochen und hat dann, sie haben Sänger eingesetzt, die vorausgingen und den Herrn besangen und seine Herrlichkeit groß gemacht haben. Normalerweise hätte man den Reflex gehabt, hey, zu den Waffen, zum Kampf, wow, wir müssen uns möglichst gut verkaufen. Oder vielleicht auch ins Anflehen, Gott anflehen, dass er da irgendwie eingreift. Aber sie loben ihn und danken ihm für seine Gnade. Und jetzt wird Gott aktiv. Vers 22. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Also in den folgenden Vers sehen wir dann, dass sie sich gegenseitig angegriffen haben. Sie hatten ein Durcheinander. Also die Juden mussten nicht selber kämpfen. Das hat Gott übernommen und hat die Feinde besiegt. Und wie oft haben auch wir diesen Reflex, wenn es Nöte gibt, Schwierigkeiten gibt, und was machen wir zuerst? Selber kämpfen, selber eine Lösung suchen, selber sorgen, selber machen. Man wirft sich auf sich selber und ist oft dann ziemlich verzweifelt. Aber dann, genau dann, können wir wegschauen von uns und Gott ganz bewusst anbeten, auch wenn wir uns emotional nicht danach fühlen. Ganz bewusst ihn anbeten. Gott hat unsere Anbetung ja eigentlich sowieso verdient. Er hat sie immer verdient. Also er müsste uns nichts geben dafür. Und trotzdem gibt er uns normalerweise einen Segen, wenn wir es tun. Wenn wir ihn als König anbeten, dann kommt nämlich Licht. Und wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Und da müssen die Feinde fliehen und die Dunkelheit und der Teufel verliert seine Kraft. Anbetung ist eine Kraft. Aber wie können wir das noch definieren? Warum ist Anbetung eine Kraft? Also ein paar Sachen haben wir schon gesagt, aber ich finde jetzt, das Entscheidende kommt, glaube ich, erst noch. Denn das Geheimnis ist, dass Lobgesang und die Fülle des Heiligen Geistes hangen zusammen. Das gehört ganz nah zusammen. Epheser 5, 18 und 19 heißt es, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Oh, gerne. Wie? Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Ich möchte hier noch darauf verweisen, dieser Vers gilt an die Gemeinde als Ganzes, oder? Hier ist es darum, dass man sich gegenseitig was zusingt. Also ich kann das auch für mich alleine machen. Da habe ich durchaus, dass es auch einen Effekt hat in diese Richtung. Aber der noch größere Effekt ist im Gemeinsamen. Wenn wir Gott aus tiefstem Herzen Loblieder singen und ihn verehren, dann beginnt Gottes Geist zu wirken. Er verändert unser Herz, er verändert unser Denken, und unter Umständen sogar die Realitäten. Ich habe tatsächlich schon gehört, dass jemand in einem intensiven Lobpreis in einer Gruppe, dass die Person geheilt worden ist von einer Krankheit. Also ich bin jetzt nicht der, der da überall rumspringt und das proklamiert und groß macht, ja genau so, nicht anders. Aber das kann vorkommen, wenn man so sehr auf Gottes Lob ausgerichtet ist. Wenn wir Gott mit aller Kraft anbeten, besonders als ganze Gemeinde, dann kommt die übernatürliche Welt in Bewegung und das schwappt dann wie quasi in unsere Dimension hinüber. Ich glaube, besonders stark kann das jemand erleben, dem es schlecht geht, der Schwierigkeiten hat und der sich dann ganz bewusst entscheidet, ich tue es trotzdem. Ich lobe Gott gegen meine Gefühle, dass dann der Heilige Geist hineinbricht und mich enorm berührt. Gott wohnt unter dem Lobgesang seines Volkes, sagt uns Psalm 22, 4. Im Singen erfahren wir, die Gemeinde, die Nähe Gottes. Und so möchte ich dich ermutigen, so am Schluss von dieser Predigt, wie kannst du deine gesungene Anbetung vertiefen? Also wenn das ansatzweise stimmt, was ich sage, dann müssten wir uns hier jetzt ziemlich viele Gedanken machen, jeder für sich, also mitnehmen, hey, wie kann ich Jesus, zeig mir, vielleicht sind wir schon am Maximum, glaubt zwar nicht, das kann wahrscheinlich niemand sein, aber wir können uns immer noch entwickeln. Wie kann sie diese Anbetung, wie kann sie mehr von Herzen kommen? Und wo solltest du dich vielleicht auch weniger zurückhalten lassen von denen links und rechts? Und das möchte ich uns mitgeben, darüber nachzudenken, vielleicht auch in den kommenden Tagen. Ja, lasst uns beten und einfach Gott eine Antwort geben auf das, was er jetzt zu uns gesprochen hat. Ja, lieber Herr Jesus, du bist so ein grosses Wesen, du hast so viel, wo wir noch entdecken können, du hast so viel Kraftquellen, du bist so viel, auch, was unser Verstehen übersteigt, was für uns irgendwas Paradox ist. Und doch ist es so, Herr, wenn wir es dir zuwenden, auch aus der Not raus oder aus der Freude raus, dass es noch viel mehr wird. Und dass es wird und dass du unsere Realität kannst verändern. Und Herr, ich bitte dich, hilf du mir, Hilf du uns, jedem von uns, dass wir Schritte machen können, einfach in dem Lob Gottes, auch gerade im Miteinander, im Gottesdienst. Und wir bitten an dieser Stelle auch ganz besonders, dass du die Verantwortlichen reich segnest. Das Programming-Team, das Musik-Team, auch Techniker, dass du sie ausrüstest, Herr Jesus. Sie sind ganz wesentlich auch in diesem Dienst. Und du sie beschützen, du ihnen immer wieder Freude schenken und Begegnung mit dir, der wunderbare Herr. Herr, wir freuen uns, dass du uns mit einnimmst. In dem Lob nimmst du uns mit ihnen in dein Wirken. Wir können dich nie genug anbeten. Amen.